Amerika und Deutschland, da besteht eine Verbindung der besonderen Art. Vieles, was in den USA anfängt, kommt irgendwann auch in Deutschland an. So wurde in rechtskonservativ regierten US-Bundesstaaten die Critical Race Theory vom Lehrplan gestrichen und sogar verboten. Rechtspopulistische Medien halten die Critical Race Theory für zerstörerisch. Das mag vielleicht weniger überraschen, aber auch der Grünen-Oberbürgermeister in Tübingen und der Spiegel sehen in der Critical Race Theory eine Gefahr für die westliche Demokratie. Was da dran ist und vor allem warum die Regierenden und Konservativen so Angst vor dieser Theorie haben, darüber spreche ich nun mit der Professorin für Amerikanistik Eva Bösenberg. Frau Bösenberg, vielleicht beginnen wir damit zu klären, was die Critical Race Theory eigentlich genau ist. Sie ist auf jeden Fall mehr als ein politischer Kampfbegriff, auch wenn die Rechtskonservativen es sich gern so einfach machen würden. Aber was verbirgt sich hinter dieser Theorie?
Also Critical Race Theory ist ein Forschungsfeld in der Wissenschaft, was sich seit langer Zeit und gar nicht erst seit den letzten 10 Jahren oder so mit der Frage beschäftigt, wie Race in unseren Gesellschaften konstruiert wird. Sprich, welche Rolle Rassismus und die sozialen Hierarchien, die daraus erwachsen, in unseren Gesellschaften spielen und wie das die gesamte Gesellschaft und Kultur beeinflusst. Und ich als Amerikanistin mit einem Schwerpunkt auf Literatur und Kulturwissenschaft habe mich daher im Wesentlichen auch mit den Auswirkungen auf Literatur und Kultur zuerst beschäftigt.
Was muss alles mitgedacht und auch angeschaut werden, um die Critical Race Theory zu verstehen?
Es erfordert vor allen Dingen von weißen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Studierenden natürlich auch die Bereitschaft, viele Sachen zu überdenken, die uns so im Lauf unseres Lebens beigebracht worden sind. Uns werden, ohne dass wir das merken, viele Ideen über Race als normal hingestellt im Lauf unseres Lebens, in der Schule, in der Familie, im anderen sozialen Umfeld. Und die Critical Race Theory regt an, dass wir vieles davon auf den Prüfstand stellen. Und das erfordert nicht nur Intelligenz, also um sozusagen der Argumentation zu folgen, sondern auch eine Bereitschaft, wie gesagt, Gelerntes kritisch zu überprüfen.
Fallen Ihnen da auch Beispiele an, an denen man das nochmal verdeutlichen könnte, was die Critical Race Theory zum Beispiel in Frage stellt?
Also ein konkretes Beispiel wäre zum Beispiel die Kriminalisierung. Da gibt es einen Autor, Steve Martineau, der hat ein Buch geschrieben, The Machinery of Whiteness, wo er zeigt, dass Whiteness, was eben auch eine racial category ist, also wenn eine Gesellschaft durch Race strukturiert ist, so wie unsere, wie die USA, aber eben auch europäische Gesellschaften, dann bedeutet das, dass jede und jeder von uns eine racial position hat. Auch die Weißen. Wir sind nicht einfach nur normal, sondern unsere Position ist speziell und die vermittelt uns Privilegien. So, und Steve Martineau hat jetzt nun gezeigt, wie ausgehend von der Sklaverei das Bild des oder der kriminellen schwarzen Person aufgebaut wird, gegen die sich die Weißen dann wehren müssen und wie dadurch eigentlich weiße Gewalt legitimiert wird. Wenn Sie das jetzt in Verbindung stellen mit Black Lives Matter und so weiter und der Polizeigewalt, dann können Sie sehen, wie dieses Muster funktioniert. Also ich bin relativ sicher, dass viele Polizeibeamte tatsächlich denken, von schwarzen Leuten geht jetzt eine erhöhte Gefahr aus und die Gewalt, die sie dann selber ausüben, möglicherweise ein Reflex auf diese Denkstruktur ist, die eben im Lauf der Zeit mithilfe von Whiteness entwickelt worden ist.
Um eine vernünftige Kritik an Rassismus zu üben, ist dafür die Critical Race Theory Ihrer Meinung nach ausreichend? Und was sind vielleicht auch Aspekte, die an der Theorie problematisch sein könnten?
Also ein ganz wichtiger Punkt, um den die Critical Race Theory ergänzt werden muss, aber da bestehen auch bestimmte Überlappungen, ist das Konzept der Intersektionalität. Das klingt jetzt so ein bisschen sperrig, das heißt aber eigentlich nur, dass keine einzelne soziale Hierarchie, also zum Beispiel Rassismus, für sich steht, sondern immer interagiert mit anderen sozialen Hierarchien, die zum Beispiel auf Geschlecht oder Klasse oder Behinderung oder Alter oder sowas fußen. Das heißt, die Erfahrung von Race ist auch für Personen unterschiedlich, je nachdem, welches Geschlecht sie haben, aus welcher Klassenposition sie kommen und so weiter. Also oft ist es so, dass innerhalb der Critical Race Theory das schon mit reflektiert wird. Und dieser Begriff der Intersektionalität von Kimberly Crenshaw ursprünglich, der stammt auch tatsächlich aus der Critical Race Theory. Aber nicht immer wird er innerhalb von dieser Theorie auch konsequent genutzt.
Wie unterscheidet sich die Critical Race Theory von Critical Whiteness Studies? Also gibt es da Gemeinsamkeiten oder auch Unterschiede?
Das ist gar keine so einfach zu bearbeitende Frage. Im Prinzip haben sich die Critical Whiteness Studies aus der Critical Race Theory entwickelt. Die Critical Whiteness Studies haben sich später in den Universitäten etabliert. Und da besteht tatsächlich in diesem Fall eine gewisse Gefahr innerhalb der Critical Whiteness Studies, nämlich die Gefahr, dass jetzt weiße Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, so wie ich, die sich mit Critical Race Theory und Critical Whiteness Studies befassen, sagen, okay, ich sollte mich jetzt vielleicht sinnvollerweise, statt immer über andere Gruppen zu reden, auf die Whiteness Studies konzentrieren. Und da besteht aber die Gefahr, dass wir dann wieder nur die Erfahrungen und Blickwinkel weißer Personen in den Mittelpunkt stellen und die anderer Gruppen wieder an den Rand gedrängt werden. Also das bedeutet, Critical Whiteness Studies halte ich im Prinzip für sehr wichtig, vor allen Dingen im europäischen Raum und im deutschen Raum, weil das hier tatsächlich als Wissen nicht sehr weit verbreitet ist, dass Whiteness unsere Gesellschaft strukturiert und unsere Literatur und Kultur. Aber wir müssen aufpassen, wie gesagt, nicht zu sehr dann wieder die Weißen ins Zentrum zu stellen und die Anliegen und Blickwinkel der anderen Gruppen dabei aus dem Auge zu verlieren.
Eins ist auf jeden Fall klar, die Critical Race Theory verbreitet in konservativen Kreisen aktuell Angst und Schrecken. In rechtskonservativen Bundesstaaten in den USA meint man, die Kinder in der Schule auch vor dieser Theorie schützen zu müssen. Da frage ich mich, warum? Also, wie sieht die Kritik an der Critical Race Theory von rechtskonservativer Seite aus? Und auch, ja, welche Interessen stecken dahinter?
Also das ist Teil einer breiteren Auseinandersetzung, die sich auch an anderen Punkten manifestiert hat, also etwa am 1619 Project der New York Times. Die New York Times hat gefragt, was bedeutet, wenn wir jetzt nicht 1776 als das Gründungsdatum der USA ansehen, sondern 1619, was natürlich etwas früher liegt, chronologisch. Und 1619 ist das Jahr, in dem die ersten vermutlich versklavten Leute afrikanischer Abstammung in den USA landen. Und das ist eine sehr interessante historische Debatte, wo die Rechten sehr allergisch darauf reagieren. Sie können dem faktisch nicht wirklich widersprechen, denn das ist alles historisch belegt. Aber die Erzählung, die dabei rauskommt, der USA, dass die USA nicht in erster Linie auf die Freiheitsliebe einzelner Gruppen gegründet sind, sondern dass die Unterdrückung bestimmter anderer Gruppen damit automatisch einherging, das möchten sie nicht so gerne verbreitet haben. Das ist aber leider so. Und ähnlich ist es auch, es gibt ganz unterschiedliche Positionen aus, von denen Critical Whiteness Studies und Critical Race Theory kritisiert werden. Aber sehr oft ist die Reaktion darauf so hektisch, weil bestimmte Gründungsmythen oder zentrale Mythen westlicher Gesellschaften, zum Beispiel, dass unsere Gesellschaften moderner, demokratischer, freiheitsliebender sind als andere, dadurch in Zweifel gezogen werden. Und sich damit auseinandersetzen zu sollen, was aufgrund unserer Geschichte sinnvoll und nötig wäre, das möchten nicht alle.
In einem Artikel, da fiel der Begriff von Geschichtsrevision in dem Zusammenhang. Ist das vielleicht dann auch die Intention, Geschichte so zu schreiben, dass ein positiver Bezug zu der nationalen Identität möglich ist?
Also Critical Race Theory hat auch im Sinn, Geschichte neu zu schreiben. Und insofern ist es auch revisionistische Geschichtsschreibung, wie Sie gesagt haben. Nur die Erzählungen, die dabei rauskommen, sind meistens gerade eben nicht die besonders patriotischen. Was das bedeutet zum Beispiel für Deutschland, hat sich in den letzten Jahren gezeigt, wo endlich mit langer Verspätung die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte jetzt ins breitere Bewusstsein rückt. Das ist nicht eine Geschichte, die geeignet ist, jetzt die Deutschen in ein besonders positives Licht zu rücken. Und genauso ist es in den USA. Eben die Auseinandersetzung mit der Sklaverei und den ganzen Folgen der Sklaverei, die bis heute andauern, aber auch mit dem Genozid an den Native Americans. Das sind keine Themen, die einen sehr einladen, jetzt patriotische Gefühle zu entwickeln. Oder ich sag mal so, was eigentlich nötig wäre, wäre eine neue Form der Identifikation mit dem eigenen Land, die eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und mit den Folgen dieser Vergangenheit in der Gegenwart beinhaltet. Das ist was, wo wir Deutschen eigentlich Erfahrung haben müssten. Wir weißen Deutschen, sage ich mal.
Weil wir jetzt auch bei Deutschland angekommen sind, es gab auch Reaktionen von deutschen PolitikerInnen aller Couleur, die auch die Critical Race Theory auf einen Begriff reduziert haben und den auch abgewertet haben oder diesen Begriff bewertet haben, ohne weitere Ausführungen zu dieser Theorie zu machen. Ich frage mich, da ist die Critical Race Theory überhaupt auch 1:1 auf den deutschen Raum übertragbar?
Das ist eine sehr spannende Frage. 1:1 mit Sicherheit nicht. Es gibt aber auch in Deutschland schon längere Zeit theoretische Auseinandersetzungen mit der Frage, wie der Rassebegriff auch hier über die Nazis hinaus die deutsche Geschichte mitgeprägt hat und wie Rassismus eben bis heute noch wirkmächtig ist. Das sind teilweise andere Konstellationen als in den USA. Und das ist sehr wichtig, die auch genau jeweils zu registrieren und was daraus folgt, mitzubedenken. Andererseits sind die USA das Land, in dem Critical Race Theory bisher sich am breitesten etablieren konnte. Das heißt, es kommen von dort auch viele produktive Impulse für die Betrachtung der Situation in Deutschland und in Europa. Und beides ist wichtig, also die Anregungen aufzunehmen, die hier hilfreich sein können und andererseits zu beachten, in welchem konkreten Kontext wir leben und agieren und entsprechend die Theorie auch kontextspezifisch dann zu nutzen. Vielleicht ist es ja sogar möglich, dass aus der europäischen Auseinandersetzung mit Rassismus dann wieder Anregungen in die USA zurückkehren.
Fallen Ihnen da direkt auch Unterschiede ein, wo die Critical Race Theory nicht anwendbar ist, hier auf den europäischen Raum oder den deutschen Raum?
Also ich finde es schwer zu sagen, also zu sagen, wo es nicht anwendbar ist oder so. Also ich glaube, die Transformation ist eher das Wichtigere. Also eins der ganz zentralen Bücher über Race in Deutschland und Europa, Fatima El-Tayebs Buch European Others, übersetzt als anders europäisch, wo sie eben konstatiert, dass innerhalb Europas der Rassismus in erster Linie dadurch reproduziert wird, dass die dominanten, also weißen Gruppen sagen, Race gibt's hier gar nicht. Das spielt eine Rolle vielleicht in den USA, möglicherweise noch in Großbritannien, aber bei uns nicht. Und das bedeutet, für Gruppen, die Rassismus erleben, ist es ganz schwer, überhaupt erstmal einen Ort zu finden, von dem aus sie ihre Erfahrungen und ihre Forderungen artikulieren können. Denn wie gesagt, der dominante Diskurs ist, Race gibt's hier gar nicht. Und um das eben so deutlich herauszuarbeiten, hat Fatima El-Tayeb einerseits aufgebaut auf Arbeiten zur Critical Race Theory in den USA, andererseits aber auch ihre eigene Forschung innerhalb der europäischen Communities of Color genutzt, um dann diese theoretischen Ansätze so zu revidieren, dass sie für den europäischen Kontext fruchtbar sind.
In der Tagesschau wurde darüber berichtet, dass sich sowohl der Spiegel als auch der grüne Oberbürgermeister in Tübingen an der Critical Race Theory stoßen. Und da gab es dann so Ausführungen, ein Zitat, dass die Critical Race Theory ein Angriff auf die westlichen Werte sei. Ja, wie unterscheidet sich die in Anführungszeichen deutsche Kritik an der Critical Race Theory vielleicht auch von der in Anführungszeichen amerikanischen Kritik?
Interessanterweise, wenn Sie das jetzt so zitieren, ich habe die entsprechenden Artikel nicht selber gelesen, dann finde ich eher interessant, wie sehr sie sich ähneln. Und ich würde sagen, die Critical Race Theory ist überhaupt kein Angriff auf westliche Werte, außer dass sie an bestimmten Punkten, das ist aber eher Decolonial Theory, also postkoloniale Theorie, darauf hinweist, wie diese Werte in Unterdrückungskontexten entwickelt worden sind. Aber eigentlich ist die Critical Race Theory ein Versuch, westlichen Gesellschaften zu sagen, haltet euch mal an eure eigenen Werte. Seht doch mal zu, wenn ihr die wirklich ernst nehmt, wenn ihr versucht, sie in die Praxis umzusetzen, dass ihr bestimmten Formen von Diskriminierung entgegenwirkt.
Von welchen Werten ist dann da eigentlich die Rede?
Also der Klassiker ist eine Struktur, die Edward Said schon 1976 beschrieben hat in seinem Buch Orientalism. Das ist eine Denkrichtung, die heißt Orientalismus. Die ist im Zuge der europäischen Kolonisierung entwickelt worden. Und im Wesentlichen wird in diesen Denkstrukturen die Welt aufgeteilt in den Westen und den Rest. Der Rest wird oft unter diesem Begriff Orient irgendwie zusammengefasst. Und der Westen ist in diesem Denkmodell erstens demokratischer als der Orient. Er ist moderner und in Geschlechterfragen fortgeschrittener als der Orient. Und der Westen ist rational in diesem Denkmodell. Und der Orient ist auch natürlich eine ganz problematische Formulierung. Da werden ganz unterschiedliche, auch geografisch weit auseinanderliegende Kulturen in einen Topf geworfen. Das ist, wie gesagt, hochproblematisch. Aber in dieser Gegenüberstellung wird dann der Westen identifiziert mit Demokratie, Freiheit, Rationalität und weniger Geschlechterhierarchien. Diese Rhetorik finden Sie nach wie vor in vielen unterschiedlichen Zusammenhängen. Aber wie gesagt, wenn vielleicht mal die westlichen Kulturen überhaupt ihre eigenen Werte versuchen würden, ernst zu nehmen und möglichst eben offen und unvoreingenommen auch andere Kulturen sich anzusehen, dann würde diese ganze Denkstruktur relativ zügig in sich zusammenbrechen.
Abschließend habe ich noch die Frage, was können wir an dieser aktuellen Debatte über die Critical Race Theory vielleicht über Rassismus lernen und mitnehmen?
Also eine nicht besonders neue Erkenntnis ist, dass es ein richtiges Aufregungspotenzial hat. Das ist weiter nichts Neues. Die sogenannten Culture Wars gibt es in den USA spätestens seit den späten 60er Jahren. Also es hat immer wieder konservative Bestrebungen gegeben, quasi das Rad zurückzudrehen und bestimmte Erkenntnisse, die gewonnen wurden, möglichst unter den Tisch fallen zu lassen. Ich bin aber ganz zuversichtlich, weil ich glaube, dass gerade die Jüngeren schneller wichtige Erkenntnisse aus der Critical Race Theory in ihren Alltag integrieren können und auch in der Lage sind, neue Positionen und produktivere Handlungsweisen zu entwickeln. Also das ist nicht zwingend. Es können auch ältere Leute natürlich, ich bin selber über 60, können auch neue Sachen lernen und auch versuchen, Wissen auf neue Art in ihr Weltbild zu integrieren. Das ist natürlich die Hoffnung, dass im Prinzip sehr viele Leute dazu in der Lage sind. Aber für jüngere Leute ist es oft einfacher anscheinend. Und diese Debatte über den Fortbestand von Rassismus und die Auswirkungen der deutschen Kolonialgeschichte und alle diese Sachen, die ist seit einigen Jahren stärker im Gange. Das ist, Halleluja, lang überfällig und dringend gut so. Es ist auch überhaupt keine Überraschung, dass die Black Lives Matter Proteste so stark auch in Europa aufgegriffen wurden, weil das Jahre und Jahrzehnte versäumt worden ist, sich damit wirklich gründlich auseinanderzusetzen.